Fast and Fondue, der Formel 1 Boxcast mit dem Besserwisser Dani und dem Boxaluder Soraya.
Ja, zusammen willkommen mehr bei der zweiten Folge vom Formel 1 Boxcast mit dem Besserwisser Dani und
dem Boxaluder Soraya.
Ja, Soraya, wir sind glaube ich recht gut angekommen. Unsere erste Folge ist schon vor, was sind es gewesen, knapp 2 Wochen haben wir die veröffentlicht. Wir haben schon ein paar sogenannte Fans.
Ja, zum einen hat mir jemand geschrieben, wir müssen jetzt unbedingt schauen, dass es Shampoo bekommt, wo der Carlos Sainz hat, damit er auch so schöne Haare bekommt.
Hast du wirklich jemanden überzeugen mit dieser Shampoo-Geschichte? Ich check's immer noch nicht, was du den Haaren von diesen Formel 1-Fahrer so gesehen hast. Aber hey, sei's drum.
Vielleicht sponsort uns ja dann L'Oreal selber für unser Shampoo.
Wir sind also sehr offen für Sponsoren, von wem auch immer, sei es von L'Oreal, sei es von wem. Aber wie gesagt, wir sind jetzt zwei Journalisten, die hier als Hobby den besten Boxcast oder Podcast machen über Formel 1. Geben das erst mir und hoffen, dass es euch sehr viel tut unterhalten. Und wir haben ganz viel zum uns unterhalten in der knapp halben Stunde, die wir uns vorhaben, für euch die neuesten News und Fun Facts und Überraschung und alles Mögliche anzutischen. Wie siehst du es? Wie hast du es die ersten zwei Rennen so gefühlt und erlebt? Es sind schon 2 Doppelschläge gekommen.
Ja, ich habe es gut erlebt. Das erste Rennen habe ich geschaut, obwohl ich recht gelitten habe, morgen irgendwie am 5:45 aufstehen. Ich habe wirklich überlegt, ob jetzt noch einen Channel liegen oder nicht, aber ich habe es dann durchgezogen, weil ich dann noch den Rennbericht darüber schreiben für die Zeitung. Das zweite Rennen, oder sprich Sprintrennen und das andere Rennen zu China, habe ich leider verpasst. Einfach dann nochmal die Highlights angeschaut und halt alles auf Social Media konsumiert, wo man nur kann konsumieren, jedes Interview geschaut. Aber
das gehört eben auch zu der Formel 1, dass man tut eben schauen, was vorher und nachher so erscheint. Also eigentlich für mich ist es immer so gewesen, meine, den Autos zuzuschauen, ist ganz okay. Aber die Rennen sind zwischendurch schon, zum Teil sind sie ein bisschen langweilig. Vielleicht die Alten noch langweiliger als heute. Heute passiert. Wir haben ja geschaut, dass es eine Show ist, wo mir abläuft während der Rennen. Weil wir haben ja gewusst, hey, ganz viele schalten dann ab und wir verstehen nicht, warum dass die ganze Zeit im Fernsehen laufen, anders könnte laufen, sozusagen. Aber trotzdem, es ist ja, für mich ist immer die ganze Narrative, das, was alles rundherum passiert, das macht Formel 1 aus. Also für mich jetzt als Besserwisser da ist das schon immer so gewesen. Und jetzt ist es umso mehr natürlich. Eben die beiden Rennen, ich meine, es ist schon ein bisschen schwierig, wenn es in Australien halt, das ist es gewesen, 5 Uhr morgen losgeht.
Ja, 4 oder 5 Uhr.
Ich bin sogar noch heimgekommen von meinem Geburtstagsfest, die ich jetzt machen. Ich habe es zuerst dann nicht ganz präsent gegeben. Ich habe es noch angestellt, den Fernseher.
Ja, hast du mir noch geschrieben, hey, ich schaue jetzt an.
Genau, das Bild geschickt und so. Und ich bin dann eingepennt zwischendurch, bin wieder aufgewacht. Ja, natürlich. Ich habe so, hä, was ist jetzt los und so. Genau. Und plötzlich sind alle rausgefallen und alle rausgefallen. Ja, es ist noch ein witziges Training wegen dem Regen und all die Drehen, nicht nur von den Rookies, sondern eben auch vom Alonso und so.
Ja, das war jetzt mal ein Rennen gewesen, wo es sich wirklich gelohnt hat, so rein von der Spannung und Action zu schauen. Ich meine, nachher zu China, die richtige Spannung oder Action hat es wie nach dem Rennen gegeben, mit der Disqualifikation, aber da kommen wir ja nachher nochmal dazu.
Genau, die ganze Menschen sprechen das schon an, es hat ja ganz viele Überraschungen gegeben und ich glaube, Überraschung ist ja die beste Überleitung zu unserer ersten Rubrik vom heutigen Boxcast, unsere kuriose Neuentdeckung.
Die kuriose Neuentdeckung.
Du hast die erste Frage, Soraya. Erzähl mal, was ist deine kuriose Neuentdeckung?
Meine kuriose Neuentdeckung war der Rookie Isaac Hadjar. Nämlich hat er ja seinem ersten Rennen, ersten Formel 1 Rennen, bist wahrscheinlich so mega nervös und so viel Druck. Und er crasht eigentlich einfach schon in der Formation Lab in die Wand. Also schlimmer kann es nicht gehen. Nachher ist er ausgestiegen. Die es vielleicht gesehen haben, er war wirklich so mega enttäuscht gewesen, der Kopf so abgestreckt, mega traurig
am Boden
gewesen.
Zerstört.
Ja, wirklich so das Ende vom Leben gefühlt nach dem Crash. Das hätte ihm ja zum Glück nicht gemacht, aber halt mental ist es so mega der Rückschlag gewesen. Und auf dem Weg in Boxengasse ist ihm der Anthony Hamilton entgegengekommen, Lewis, sein Vater, und hat ihn dann umarmt und ja, halt so ein bisschen tröstet. Und es ist ja bekanntlich am Hadjar sein grösster Vorbild, der Lewis. Der Lewis hat ihm dann nachher auch noch geschrieben. Also vor dem Rennen, wenn sie ja am rumfahren mit dem Lastwagen, hat der Lewis ihn ja noch gefragt, ob er ein Selfie machen mit ihm. Also ob der Hadjar ein Selfie mit Lewis will machen.
Hey, Fan,
und ich meine, das ist ja so der der beste Fanboy-Moment, wenn plötzlich so der Hamilton kommt. Aber auf jeden Fall der Red Bull-Motorchef, Helmut Marko, hat dann die ganze Szenerie nicht so geil gefunden. Hat so gesagt, ja, im Interview gegen wo immer, so trainerische Show und es war ein bisschen peinlich gewesen. Also ich finde es jetzt absolut nicht peinlich, wenn man irgendwie Emotionen zeigt. Nicht. Ich meine, das ist das erste Rennen. Und nachher hat dann der Hartschar noch mit Helmut Marko telefoniert und jetzt ja, haben sie es, glaube ich, wieder gut. Aber gleich, es gibt so Menschen mit so einem guten Herz wie der Hamilton und dann gibt es halt so Menschen wie der Helmut Marko.
Eben, ich meine, wenn da jemand peinlich ist in dieser ganzen Geschichte, und zwar schon lange peinlich, dann ist es eben der alte Helmut Marko. Und dann nicht mit seinem Alter zu tun, auch mit seiner Blödheit zu tun. Der muss immer irgendwie einen durchgehen als der Provokateur, der, wo ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wer irgendeinen Frust in sich hat, man das Gefühl, wer muss loswerden, aber man checkt es auch nicht.
Kommt ja, aber nicht, ich habe das Gefühl, vielleicht ist eben der Frust, dass seine Formel 1 Karriere so früh aufgehört hat, oder? Nach dem einen Unfall, oder?
Er und der Harney Horner, habe ich die Woche noch das Video gesehen, warum seine Karriere nicht zustande gekommen ist, und er sagt, er habe wie gemerkt, bei der einen Kurve, also er ist Junior, weiß auch nicht, welche Kategorie gefahren, und ist gerade beim Losfahren gesehen, wie einer in einer ersten Rechtskurve, wo du echt blind musst, Vollgas ein, das auch gemacht hat, obwohl du gar nicht siehst, wo du anfährst. Und dann hat eben der Christian Horner gesehen, das ist, glaube ich, nicht für mich, das könnte ich einfach nicht, da habe ich wirklich innerliche Blockaden, die machen, dass ich nicht einfach mit Vollgas einfach blind irgendwo einfahre und ich wüsste, wo das endet. Oder der Instinkt oder die absolute Furchtlosigkeit, dass du wirklich etwas abstellst in den Kopf, die musst wie haben.
I suppose the defining moment for me at the beginning of 1998 was when I drove out the pit lane in Portugal and there used to be a really high speed turn that was sort of one downshift straight into the corner. And there's barriers that are about 3 meters from the edge of the track. So if you're going to have a crash there, it was going to be a big one. And Juan Pablo Montoya came past me as I was coming out of the pit lane into this corner. And I could just see the angle that this car was at, the commitment that he had. And I just knew that I can't do that.
Und das ist etwas wichtig, was ich noch miterlebt habe. Aber eben gut, eben Helmut Marko hat es lustigerweise mit dem Perez nicht so schlecht, das habe ich noch witzig gefunden. Ja. Die haben irgendwie gefunkt, die hat irgendwie etwas zusammen funktioniert, dass der Perez dort schlechte Leistung ist. Von Helmut selten oder bis nie wirklich Böses gehört über den Perez. Das ist noch lustig, was er geschafft hat. Na gut, zu dem ganzen Hadjar und Helmut und so Geschichte. Ist mir noch in den Sinn gekommen, wo ich das gesehen habe im Fernsehen, dass er wirklich der Formation Lab schon rausgeht. Es ist so peinlich, dass ich dann denke, hey, eigentlich ist das Material, aus dem Weltmeister gemacht werden. Mhm. Weil ich meine, musst du dir vorstellen, wenn du dann eines Tages so ZWM-Titel geführt und 300 Rennen schon gefahren hast, dann kommt irgendeiner zu dir und sagst, kannst du dich noch an dein erstes Rennen erinnern? Und er sagt, ja, kann ich. Ich bin in der Formation Lab schon rausgekehrt.
Ja.
Das ist wieso kann ich, aber du fährst einen neuen Job an und am ersten Tag kommst du zu spät und verpennst oder so. Habe ich übrigens gemacht. Hey, und ich bin immer noch da. Also von dem her, ich glaube, der hat schon jetzt so gekauft. Und am Schluss, ich hoffe schwer, dass er das irgendwann als Anekdote kann abtun. Hätte ich ihm voll, wenn ich den Hamilton gewesen wäre, wäre das der Spruch gewesen, wo ich ihm gesagt habe, hey, eines Tages schaust du zurück und lachst darüber und kannst schon glauben, dass es so angefangen hat.
Ich meine, in 10 Jahren können wir dann in unseren Podcast einladen, wenn wir der beste Formel 1 Podcast der Welt sind. Und dann könnt ihr uns dann die Anekdote gerade selber erzählen.
Und wir können gerade sagen, wir haben es eigentlich damals schon gesagt, das war der perfekte Start für eine gloriose Karriere.
Genau.
Isaac Hatcher. Meine Überraschung von den letzten 2 Wochen war selber dein. Wir haben ja gesagt, ja, aber die können ja voraus, wenn sie überhaupt mal einen Punkt machen. Und ich mache gerade im ersten Rennen 6 Punkte. Klar, sehr fest geholfen durch all die Ausfälle, durch den Regen, durch überhaupt das Ganze, oder? Aber musst du mal überlegen, es ist ja schon nicht ganz ohne, was jetzt der Bartoletti ist sehr gut gefahren, er hat einen Fehler gemacht und man sagt ja, ist es vielleicht nicht unbedingt der Dreher, er hat auch tatsächlich damit einen Zusammenhang gehabt, dass in seinem Auto etwas kaputt gegangen ist.
Ja, und er ist ja, glaube ich, mit dem Nico noch ein bisschen zusammengestoßen in Australien.
Es ist wirklich nicht irgendwie nur sein Verschuldung in dem Sinn und er wäre wahrscheinlich auch noch in die Punkte gefahren. Wenn's,
das wäre super geil gewesen. Erstes Rennen sauber, beide Punkte. Und ich meine, ich finde es ja krass, dass sauber schon jetzt im ersten Rennen blödsinn mehr Punkte geholt hat wie letztes Jahr.
Genau, sie sind, glaube ich, in der Stellung jetzt nach diesen 2 Rennen. Klassement besser als Alpine wegen den Punkten sowieso. Und ich glaube, der Fahrer, gut, Alonso 2-mal rausgekehrt, ist jetzt das letzte halt. Ist auch noch witzig, auch unerwartet, auch eine Überraschung in dem Sinn. Karma. aber kann passieren. Eben selber, die Maschine ist gar nicht mal so schlecht unterwegs, wie wir es befürchtet haben. Klar, also werden nicht regelmäßige Punkte fahren, aber ich glaube auch öfters als letztes Jahr und das ist schon mal sehr cool.
Mm, und ich finde es noch lustig, das ist schon ein kleiner Fun Fact. Der Nico Hülkenberg ist zum vierten Mal in Australien auf Platz 7 gefahren. Also man hat eigentlich das Rennen gar nicht mehr schauen, man hat gewusst, er fährt easy wieder auf Platz 7. Und eigentlich wäre es ja dann noch, irgendetwas wäre noch gewesen, dann hat er den Platz verloren. Und dann irgendwie 6. oder 8. geworden. Aber am Schluss hat er es dann gleich geschafft, wieder zum vierten Mal auf Platz 7.
Ist immer witzig, wenn es einmal so Sachen passieren, so sogenannte Zufälle oder Schicksale, dann werden es nie wissen.
Did you just say, we got lucky? We got lucky. Excuse me, we got lucky. No, you didn't get lucky. It was your brilliance, Nico Hülkenberg, who got you all those points, more points than Sauber scored for the whole of last year. You got it in one race. That was you, son. Well done, you.
Ted, I think this is the most enthusiastic I've ever seen you in 15 years.
I loved your result. What was not to love about your result?
Thank you. And well, it was really under the radar, right? I was never in the TV and just popped out in seventh at the end.
I got almost excited when I did that ice bath with you, but that is an entirely different matter.
Oh, that was painful.
Yeah, we were naked together. Almost naked.
Ja, der Ted Kravitz, der Journalist von Sky Sports, gell, wo da sehr fest mit Nicole Hülkenberg gern hat. Sie sind zusammen schon gut eisbaden.
Ja, und das Boxenluder hat jetzt gerade grosse Augen gemacht. Mit Eisbaden mit Nico Hülkenberg. Hättest du auf meiner To-Do-Liste.
Also, tun wir das nächste auf unsere To-Do-Liste. Schaut aber natürlich jetzt die nächste Rubrik. Und zwar ist das das Thema von der Woche.
Thema von der Woche.
Und bevor irgendjemand etwas sagt, ich wollte es einfach noch kurz mal aufdecken. Die Jingles sind voll, das ist nicht Soraya Ristin, das ist ihre Schwester.
Korrekt, aber sie sind fast gleich.
Thema von der Woche, wunderbar sympathisch, danke nochmal an dieser Stelle. genau, das Thema von der Woche, wie könnte es anders sein? Wäre eigentlich die beiden Rennen, aber zuerst möchte ich natürlich ein bisschen hinterher schauen und als Besserwisser Dani, der das Gefühl hat, er ist schon alle 75 Jahre Formel 1 erlebt.
Hast du schon Gefühl?
Mit so einem alten, weisen Sack, der dann dort steht und sagt, finde ich war alles besser gewesen, nicht ganz alles. Aber ein paar Sachen schon, ein paar Sachen weniger. Der Eddie Jordan ist ja leider gestorben in den letzten Tagen und ich finde, wir müssen schon noch kurz würdigen. Du hast es auch irgendwie gesagt, du hast so den Namen schon gehört, du hast ja die News gesehen, aber du kannst nicht sehr viel mit ihm anfangen.
Ja.
Vielleicht können wir so von dort anfangen. Was sagt der Eddie Jordan überhaupt?
Ich habe heute Nachmittag ein Doku geschaut, der Formel-1-Seite, also einfach so kurzer Nachruf, Videonachruf. Zuerst habe ich so Shame on me gemeint, so, er war so voll der Rennfahrer gewesen. Dann so, dann habe ich so gegoogelt, ja, mal, er war wirklich ein Rennfahrer gewesen, aber halt nur mega kurz. Und halt nicht so mega professionell, jetzt irgendwie in der Formel 1 oder so. Dann habe ich dann wie herausgefunden, dass er einen Formel 1 Rennstall eigentlich gegründet hat und der heute Aston Martin ist. Und dann habe ich so müssen sagen, wow, krass, ja, macht es voll Sinn. Als Boxenluder, Soraya, habe ich noch gesehen, dass er immer mal hübsche, halbnackte Frauen in
seine... Hast du das auch noch gesehen? Der hat sich auch Jordan genannt.
Ja, hat in seine Boxen geladen und er hat ganz verschiedene Toupets getragen.
Das mit dem Toupet habe ich nicht gewusst. Ah, siehst du? Besserwisser Soraya.
Ja, jetzt plötzlich.
Boxenluder Dani hat in seinen pubertierenden Jahren, sind die Jordans noch geil gewesen, um 97, 98 rum und dann ist das eine Model, wo ich glaube, den Namen vergessen habe, sie hat sich eben Exa Jordan auch genannt gehabt. Also, und hat solche Brüste gehabt und ist sehr, ja, interessant aussehen, sagen wir jetzt mal. Und man hat immer gemungen, sie habe mit dem Ralf Schumacher, der damalige Fahrer von Eddie Jordan, ein Verhältnis. Wo man aber sagt, wahrscheinlich nicht unbedingt. Man hat also ich weiß nicht, ob der Ralf dort eine Frau gehabt oder nicht. Was man aber weiss, und jetzt kommt jetzt der grosse Bogen in die Aktualität, der Ralf Schumacher habe sie scheint, und jetzt ist wirklich so Spekulation hoch 30, wir haben jetzt da nichts von dem noch geprüft, aber wir sind jetzt da ein bisschen im boxerluderischen Tratschen. Genau. Er habe sie stets abgewiesen, offenbar. Also sie habe sich scheint beim Ralf Schumacher sehr fest angeknöchert, wahrscheinlich ihre Attribute sehr fest angehabt und ihm zu verstehen, dass sie sehr fest mit ihm würde wollen, Kooperationstests machen oder eisbaden, je nachdem. Und der Ralf ist es abgewiesen, aus mehreren Gründen. Und dann ist es ja etwa 20 Jahre später, also vor 1-2 Jahren, ist ja der Post von Ralf Schumacher mit einem Mann.
Genau.
Und wo er scheint mehr als nur einen sehr guten Kollegen hat. Also der Ralf Schumacher mindestens auch wenn nicht nur auf Männer steht. Und wo ich das gesehen habe, hat es für mich wie ein bisschen Sinn gemacht, weil ich mich an den damaligen Gossip kann, dass er die verdammt heisse Frau abgewiesen hat.
Genau, das hast du mir nur geschickt damals.
Und das ist für mich dann der Fun Fact oder sowas gewesen. Der Bogen zu der Neuzeit. Eddie Jordan, was kann ich sagen? Lustigerweise gefällt er auch in der Kategorie, wie ist. Wir haben ja vorher den Helmut Marko erwähnt, wir haben den Honey Horner erwähnt, wo auch reingefahren sind. Der Toto Wolf, dein Lieblingswolf, ist auch Hobby. Mal gelaufen, wenn ich mich nicht täusche. Oder falls zusätzlich auch mal das Team kannst du gleich. Also der Wolf, 70 Jahre, ist ja vom Leistung gewesen. Ja, der Eddie fällt auch in die Kategorie, sind ganz viele. Ich weiß nicht, ob der Frank Williams auch, ich weiß jetzt in meinem Kopf auch nicht mehr so genau. Jedenfalls ist der Eddie zuerst in der Formel 3000, die damalige Formel 2, quasi sein Team gemacht und ist dann in der Formel 1 1991 mit einem wunderschönen grünen, giftgrünen, wie es dir gefällt. Mhm. Nicht ganz giftgrün, es ist 7-Up grün, also Irlandgrün, er ist schon von Irland. Mhm. Und ihm ist sehr wichtig, sein irisches Team zu bringen. Das Auto ist 100% wirklich schönes Grün, schön rund auch von der Form her. 7-Up Hauptsponsor, hat alles zusammenpasst, dass die Farbe auch stimmt. Und das Auto war auf Anhieb eben gut gewesen. Also es hat Punkte gemacht. Gerade in der ersten Saison war es ein cooles Auto gewesen. Es hat Spass gemacht zu schauen, hat schön ausgesehen, hat alles zusammen und hat Michael Schumacher ja das erste Rennen gegeben. In Spa ist er ja eingesprungen für den Gascho, der dort hat ins Gefängnis gehen musste, weil er hat ja mit einem Pfefferspray irgendwie einen Taxifahrer angegriffen, irgendwie so. Und dann hat er wegen dem Missis wirklich ins Gefängnis gehen und dann ist der Michael Schumacher eingesprungen und ja.
Zum Glück.
Sozusagen, ja, er wäre wahrscheinlich viel später schon noch gekommen, aber das hat einfach im ersten Rennen ist, glaube ich, der Schumi schon auf Platz 5, wenn wir nicht täuschen, qualifiziert und ist dann im Rennen auf Platz 7 irgendwann relativ schnell rausgefallen, aber es hat gelungen, dass der Briatorin gerade das nächste Rennen anstellt bei Benetton und ja, dann hat die Geschichte seinen Lauf genommen. Also der Eddie Jordan hat mindestens den Schumacher gebracht, dann hat Eddie Jordan 93 den Barrichello gebracht. Auch ein sehr guter Fahrer, der fast in der zweiten, dritten Saisonrennen in Donington auf Platz 3 gefahren wäre. Wenn nicht, dann gab es Benzin ausgegangen wäre oder so. Ist jetzt sehr gut unterwegs. Wir reden immer von vom Senna seiner besten Runde, wo er in der ersten Runde 6 oder 5 Leute überholt hat und auf Platz 1 gekommen ist. Vergisst aber, dass der Barrichello in der ersten Runde auch, weiss nicht, wie viele Leute überholt hat. Es ist, glaube ich, bei beiden. Man hat die Runde wie vergessen, weil er jetzt Rennen nicht beendet. Aber wie gesagt, Jordan hat Charisma gebracht in die Formel 1, hat coole Fahrer gebracht und hat einfach, ja, er hat das Ganze ein bisschen aufgemischt. Das ist
ein bisschen
cool.
Farbe reingebracht. Vor allem. Also vor allem mit diesen hübschen Boliden. Eigentlich war es ja noch so ein gelber mit so einem Bindli oder so einem Hummel. Ich meine, immer, stell dir das heute vor.
Er hat immer ein Tier gehabt. Also, ich glaube, im 97 war es eine Schlange. Und dann hat es ja, wie du weißt, müssen, bei Benson Hedges, also Zigarettenfärbung hast du damals bei gewissen auch nicht dürfen und die anderen nicht. Heute dürfen sie gar nicht. Dort hast du zum Beispiel in England nicht dürfen und in Frankreich glaube ich auch nicht. Und dann hast du hat es statt Zigarettenwerbung halt irgendwie den Namen vom Fahrer auch noch gemacht und der Physikeller ist gefahren und es hat wie eine Schlange ausgesehen, hat einfach so geschrieben Fissi, so im Schlange in einem Schlangengespräch in dem Sinn. Sein Team hat auch ganz kreativ ist mit dem Umgang, mit den Tierformen und dann 98 endlich der erste Sieg, Damon Hill und der Abschuhmacher Platz 1 und 2. Er wäre im 99 mit dem Heinz-Harald Frenzen ist er gegen Schluss fast so weltmeistermässig unterwegs gewesen und dritter wurde in der WM-Wertung und so weiter. Dann ist es runtergefallen, 2000er Jahre, aus vielen Gründen, aber unter anderem auch Geld, meistens auch Geld. Der Eddie Jordan ist, sagt man, sehr ein harter Verhandler gewesen, also ein Businessman durch und durch. Aber einer, der Herz gehört, einer, der lachen konnte, einer mit Charisma und eben einer, der eine Band hatte. Gitarre
das
gespielt
gesehen,
hat. Und das ist geil. Und dann so Ende Jahr mit seinen Fahrern, mit dem Damon Hill und so weiter, irgendwie, und alle müssen mit der Band spielen. Also, wenn du so einen im Rennzirkus hast, dann macht es einfach mehr Spass.
Ja,
dann ist es lustiger. Und wo er nachher noch Fernsehkommentator geworden ist er wieder am Rand gewesen, hat wieder dort ein bisschen reissen.
Ja, und so ein bisschen Farbe wieder reingebracht.
Und er ist sehr jung gestorben, er ist, glaube ich, Anfang 70 oder so noch gewesen. Oder Krebs halt, ja, ist, kannst du da nicht machen. Und er hat sehr spät entdeckt, das war Prostatakrebs gewesen, wenn wir nicht täuschen. Und das ist halt, er hat gesagt, hey, Männer, lasst euch untersuchen, ihr wisst, wie es geht. Muss halt, der Krebs ist bei den Männern das häufigste, bei den Frauen ist es Brustkrebs. Ich meine, das sind zwei Sachen, wo man kann, wenn man sie früher kennt, durchaus aus dem Weg rum und dann geht das Leben ein bisschen länger weiter.
Also liebe Hörerinnen und Hörer, bitte alle abchecken.
Ganz genau. Im Wunsch und im Namen von Eddie Jordan, von dem coolen Typ, der uns verloren hat. Das ist der erste Teil, ein bisschen rückblickend. Und jetzt schauen wir nicht mehr so weit hinten, sondern wir schauen auf die letzten zwei Rennen nochmal zurück. Was hast du da alles im Kopf, Saraya?
Ich habe mir nochmal so das Rennen überlegt, Australien. Vor dem ersten Rennen hat man ja so ein bisschen gesagt, ja, oh, es hat Regen gemeldet, 5 Rookies, es kommt absolut nicht gut. Und nachher war es so irgendwie Formation Lab, der Hardschar ist draussen gewesen, und dann habe ich gedacht, ja gut, komm, die anderen 4, minus 1, easy, oder? Und nachher irgendwie hat es einen um einen anderen Rookie genommen in diesem Rennen. Dann habe ich gedacht, ja, nein, es hat ja nicht Ziel. Aber der Sainz und der Alonso, die ja beide recht erfahren sind, haben ja auch Mühe gehabt. Also
der Sainz noch unter Safety Car, würde ich auch nicht denken. Oder
ja,
so.
Also voll. Aber dafür, der Kimi Antonelli war Platz 4, was ich recht cool gefunden habe, so im ersten Formel-1-Rennen. War schnell auf Platz 4 fahren.
Gut, können auch fahren. Und in der Zimtreihe war er zum Glück in der Auslaufzone, hat noch wie Glück gehabt. Das Glück, das der Piastri zum Beispiel nicht gehabt hat.
Nein, er hat ja aus Versehen seinen Boliden als Rasenmäher verwechselt und ist dann schnell auf einen australischen Rasen gegangen. Meier.
Genau, Norris, wir sind ja beide, das wäre der Hammer, wenn ich halt beide rausgefallen wäre. Wär so
wow,
schön
das wäre das super geil. Das wäre schön gewesen.
Das können wünschen. Und der Duhan, was läuft mit dem? Heimrennen, Pancrash. Also der ja. Duhan, zum Lawson kommen wir noch. Ich glaube, dem Duhan geht es schlechter als dem Liam Lawson, behaupte ich mal. Aber der hat jetzt wirklich fast schlechter gebracht. Also,
ja, der hat schon cheesy gegriffen.
Der ist unter Druck, der muss mindestens ankommen, bestens vor seinem Kollegen, aber weißt du, er muss mindestens eine minimale Okay-Figur machen, weil man weiss, der Colapinto kommt sehr wahrscheinlich und jetzt ist es einfach immer wahrscheinlicher, oder?
Ja, voll.
Colapinto hat ja, wie gesagt, übrigens ja schon das Intro aufgenommen, wo da der Russell seine Arme spreizt. Es gibt scheinbar zwei Fahrer, ich habe den zweiten noch nicht herausgefunden, aber der Colapinto ist einer von zwei Fahrern, die bereits Aufnahmen gemacht haben für den Fall, dass er nachher einspringt.
Ah, vielleicht hat ja der Yuki noch das gefilmt.
Für Dings, jetzt müssen wir noch
für
auschecken.
Für Repo, ja.
Next Boxcast werden wir es
dann können.
Ja, der Duhan, der muss jetzt wirklich Gas geben. Also der erste Heimrennen, dort, wo es auch ums Geld geht, also um Heimpublikum.
Ja, ja. Also ich habe mir ja 5 Rennen gegeben, also nur 3. Und dann
ja, gut,
werden wir sehen.
Wenn Alpin das Beispiel von Red Bull folgt nach 2, dann geht es vielleicht weniger lang. Aber vielleicht warten es gleich noch 5. Ich meine, es sind ja 24 das Jahr.
Ja,
das ist sehr viel. Sehr viel als früher, würde jetzt der besser wissen, Dani sagen. Was hast du sonst noch so beobachtet?
Ja, China. Der Lewis mit dem ersten Sieg, also dem Sprint-Sieg mit Ferrari. Und dann hat er ja dort, wo er eine Pole-Position geholt hat, ist ja ganz so eine gespässige Radiomeldung gekommen. We are in San Diego.
Ja.
Dann hast du gedacht, hä? San Diego, check jetzt null. Was das soll bedeuten? Weil wir sind da in China, nicht in San Diego. Aber wahrscheinlich ist das einfach so das Codewort von damals so Hammer Time, wo der Bono ihm halt gesagt hat, das ist jetzt bei Ferrari San Diego, aber es macht null Sinn.
Das macht wirklich
aber
Sinn.
Wenn wir jetzt nächstes Mal San Diego hören, heisst das entweder Sieg oder Pole Position.
Wir werden das sehen. Der Bono, dass er nicht mit dem Lewis zusammen schafft, ist auch ein bisschen schade. Also, dass du
ja.
Wäre cool, wenn er zu Ferrari mitgegangen wäre, aber gut.
Aber jetzt ist er so wie ein Vater, weißt du? Und jetzt hat er einen Kindergärtner mit Kimi. Das letzte Mal hat Bono, glaube ich, Geburtstag gehabt. Und dann ist der Kimi gekommen und drückt mal schön frech einen Kuchen ins Gesicht. Und ich habe gedacht, nein, der arme alte Mann doch in Ruhe.
Irgendwie schon, aber gut, so bleibt er jung. Wie findest du das nicht eigentlich komisch, dass in diesen Sprintrennen das so ein anderes Resultat gibt, dass Lewis dort plötzlich, klar, es sind wenige Runden, aber trotzdem, dort hat es wieder gereicht,
ja.
Oder?
Ja,
und dann im anderen, und natürlich die Disqualifikation.
So, das
also,
ist peinlich. Beide Ferrari.
Ich habe dort noch geschrieben,
boah,
hey, mal schauen, ob das so bleibt, aber das ist wirklich geblieben. Und also weißt du, wegen Gewicht und nein, also so Sachen, die du eigentlich bereichst, peinlich ist, schade, es tut auch weh.
Ja, also vor allem das Gewicht, für den Lewis hat ja irgendwie der Unterboden so ein bisschen zu fest abgeschliffen gehabt. Ich meine, das kann weh,
ja,
sollte auch nicht, darf auch nicht passieren, genau, so einem professionellen Dings.
Auch dort könntest du es ja vorbereiten oder Aran oder was auch immer, aber das mit dem Gewicht ist oberpeinlich. Ja. Und na gut, das ist geil, wenn du unanfährst, kannst du noch aufwärts gehen. Aber das ist definitiv nicht das, was wir erwartet haben. Ich glaube, das Hauptthema ist da schon die Red Bull-Geschichte. Max schafft es irgendwie noch dran zu bleiben. Erst rennen dritte, nachher nicht mehr dritte. Aber trotzdem, es ist so, er kennt das Auto halt in- und auswendig.
Ja.
Es ist nicht zu viel anders geworden. Er weiß, wie mit dem umgehen muss, auch wenn es halt kein gutes Auto ist. Und
die anderen besser sind.
Ein Wechsel zu Mercedes wird immer wahrscheinlicher. Die Frage ist, welcher Fahrer den Toto dann raus tut, ob doch der Kimi oder nicht. Aber wahrscheinlich
Kimi
schon.
Kimi muss für mich einfach zu Ferrari eigentlich. Weißt du, er ist so Italiener. Irgendwie sieht es einfach falsch für mich aus, wenn ich den im Mercedes sehe. Der ist für mich einfach rot. So ein typischer Italiener mit so dem italienischen Akzent, wenn er Englisch redet. Und dann sitzt er im Mercedes. Passt null zusammen.
Ja, aber weißt du, dann kommt der besser bis Dani wieder und sagt, der Ferrari hat fast nie italienische Fahrer gehabt. Und Enzo hat früher keine italienische Fahrer, fast Welle hat es geheißen. Und das ist, glaube ich, sauber Dani in Schweizer Welle übrigens. Sebastian
Schön.
Buemi und so. Fabio Leimer da aus dem Aargau hat nie wirklich eine Chance bekommen. Trotzdem. Zusig, das, über das wir auch irgendwann mal im Podcast reden, aber dem gesagt, ich weiß auch nicht, was die los sind, aber mich überrascht es nicht, dass ein Italiener nicht bei Ferrari ist. Patrillo war nicht bei Ferrari gewesen. Fisichella gut am Schluss ganz schnell zum Einspringen hat dann gelangt, aber that's it, oder? Also es hat wirklich nie ein Italo, muss ich sagen, nie ein super Italo gehabt, um es einsetzen. Der Michele Alboreto ist einer, der Enzo Ferrari noch cool gefunden hat. Er ist lang Ferrari gefahren, ich glaube, seine 5 Siege sind glaube ich, alle bei Ferrari gemacht. Aber der Alboreto, der auch nachher bei den anderen Teams war, er ist sicher ein guter Fahrer gewesen, aber kein überragender Star. Einerseits fehlt vielleicht Italos, das heisst, würde dafür sprechen, dass vielleicht jetzt der Kimi mal bei Ferrari fährt. Ja. Andererseits überrascht es mich nicht. Für mich, der Gedankengang, den du hast, habe ich jetzt lustigerweise überhaupt nicht gehabt. Ich habe das Gefühl, ja, gerade weil er Italiener ist, wird wahrscheinlich nie bei Ferrari dürfen fahren. Aber hey, ich hoffe vielleicht.
Aber ich meine, nachher mit sauber Audi, mit Nico, oder? Hast du einen deutschen, bei einem deutschen Team, logisch kannst du es wenig so vergleichen, aber ich fände es jetzt wenig cool, halt so nur schon von der Identität. Weißt du, du identifizierst dich doch viel anders, wenn du weh mit so einer, eben wenn es in der letzten Folge gehabt, dass Ferrari wie die Religion ist von den Italienern und wenn du halt weh jemanden hast, wo die Religion hat, fährt doch irgendwie ein bisschen anders als irgendjemand, der einfach Ferrari
cool findet. Vom Gefühl dabei ist, wobei Ferrari fühlt eben auch ganz viele Leute. Ich meine, der Lewis fühlt Ferrari auch und Leclerc, Monaco ist gerade nebendran, der ist fast auch ein Italo in dem Sinn. Also mich, ja, ich weiss, was du meinst, aber gerade bei Ferrari fühlt es noch viel. Aber klar, also schon rein von der Vermarktung her, wo wir Mercedes, Nico Rosberg und Michael Schumacher zusammen gehabt haben, klar, oder? Wetterlens auch noch kurz überlegt, dass die Zeit lange jetzt holen wegen dem und so weiter. Das hat schon Sinn, oder? Und jetzt mega, der Yuki, dort, wo Honda dabei ist, man schaut auch, dass man vermarktet. Klar, es passt schon. Und darum denke ich auch, dass der Max Finder später bei Mercedes wird fahren, weil er als Vorländer auch fast sozusagen Deutsch ist. Er kann ja perfekt Deutsch, haben wir letztes Jahr schon gesagt. Und
übrigens, der Nico hat fließend Holländisch. Hast du das gewusst?
Das habe ich nicht gewusst, aber das passt irgendwie lustig. Eigentlich müssen wir
zusammen fahren. Ja, er wohnt ja gerade, oder er ist ja gerade an der Grenze von Holland auf die Welt gekommen. Ich weiß gar nicht, wie das Kaffee heißt.
Ein Ostfriese wie der Ottos. Ja. Lustig. Cool. Nice to know. Ja, eben Audi hat auch den Nico Hülkenberg geholt wegen dem. Macht ja alles Sinn.
Ich habe ein Update zum Fluchen. Nämlich das letzte Mal in der, wie sagt man, der Box, wo halt die Fahrer sind.
Ja.
Nach dem Rennen war so der Lando, der Max und der George. Und der Lando sitzt so auf der Couch, dort so hinter dem Rennen und sagt irgendetwas. Es war halt so ein Piep gewesen. Und du siehst einfach so den George nebendran so die Hand vor das Maul machen. Nachher so der Max, der so den Finger zeigt und so schüttelt. Und der Lando tut nachher sofort so die Hände vor die Augen. Aber ich weiss nicht, ob er gebüßt worden ist, ob das irgendjemand von der FIA entdeckt hat. Aber ja, da wird es sicher noch ein Nachspiel geben.
Das ist aber schlimm, dass nicht alle mega Verfolgungswahn
haben. Ja, Paranoia.
Aber es gibt keinen, der neben Max besser tut fluchen als der Yuki. Und darum haben wir doch hier die Yuki Tsunoda Rage Compilation im Internet gefunden. Wir haben 20 Sekunden vom Abspielen. Jetzt mache ich also ihr Vorspann für das, was jetzt kommt.
Yuki, we need to push harder on tires. They are looking good now. We need to open the gap to Vettel. You can push harder.
Shut up!
Yuki, calm down. Okay, we'll improve for the next. It's fine.
Like, what's happening? It's so slow!
Copy, Yuki.
Just let me drive, I don't know.
Copy.
Unsafe. You need to stop that car.
Ja, eben niemand flucht so gut wie der Yuki.
Ja.
Und in dem Sinn gehen wir doch eigentlich zum Thema, wo wir als Pro und Contra wären. Zwar geht es natürlich um den Ersatz von Liam Lawson bei Red Bull.
Pro und Contra!
Ihr habt es wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Red Bull möchte ja, oder hat schon bereits entschieden, dass der Liam Lawson nach nur 2 Rennen fürs Motorhaus jetzt wieder zurückgestuft wird zu Racing Bull. Und dass der Yuki jetzt endlich doch seine Chance bekommt bei Red Bull nach nur 2 Rennen. Und dann, ich meine ja, unsere Pro- und Kontra-Rubrik ist ja immer kontrovers. Und entsprechend, aber das ist jetzt sehr natürlich passiert. Soraya findet, das ist eine tolle Idee. Und ich finde, das ist eine ganz schlimme Idee. Aber es ist traurig. Aber fangen wir doch beim Kontra, Soraya. Wieso findest du es so toll?
Also ich finde, der Liam Lawson ist so ein unsympathischer Typ. Er wirkt für mich so arrogant. Nur schon der Fahrradpräsentation ist wie der letzte Hund erschienen. Tut mir leid, Liam. Aber ich habe es so uncool gefunden, wenn er dort so erschienen ist.
Hat er gemacht?
Ja, er hat so ein komisches Hemd gehabt. Er hat ausgesehen, als wäre es ein Holzfäller aus Kanada. Oder meinetwegen aus Neuseeland. Tönt jetzt ein bisschen böse, tut mir leid, aber Nein, auf jeden Fall dunkelt er mich halt recht arrogant und er hat für mich einfach keinen Sitz verdient bei Red Bull,
ja,
weil er halt einfach jetzt nicht gerade der beste Fahrer ist. Also zwar letztes Jahr bei Racing Bulls, die wenigen Rennen, die er gefahren ist, ist er recht konstant gewesen. Aber ich finde, der Yuki ist halt einfach der Bessere. Er hat ja irgendwie über 80 Rennen gehabt bei AlphaTauri und bei Racing Bulls. Und ich finde halt einfach, er hat jetzt endlich die Chance verdient, zu Red Bull zu kommen. Ja, ich finde, so die Konstanz, die noch der Lawson hatte, hat das rechtfertigt für mich jetzt keine Beförderung. Also nur weil er nicht schlecht gefahren ist, gehört er jetzt für mich nicht ins Red Bull-Cockpit. Aber ich habe das Gefühl, dass der Helmut Marko, da wären wir wieder bei dem, halt den Lawson sympathisch findet. Und das passt für mich perfekt. Also,
wie sie beide unsympathisch sind,
ja,
für dich.
Sind ja, sind beide so richtig unsympathisch und so. Kann ich nicht schmecken. Und dann ist einfach so ein Match, die zwei haben sich so gefunden, aber jetzt sind sie vielleicht einander nicht mehr so sympathisch, nachdem er jetzt rausgeschmissen wurde. Aber ich mag mich nur erinnern, letztes Jahr, ich weiß nicht, ob es das Baku war,
ja,
da hatte Lawson und der Perez so einen kleinen Fight gehabt, mhm, so um den Platz. Und nachher überholt der Lawson den Perez und zeigt ihm einfach den Arschlochfinger.
Das
und
ist scheiße.
Und ich also dachte, hey Bruder, das ist die als Partnerteam. Also mhm, du kannst doch das nicht machen. Und er hat ja mal so gesagt, ja, er sei dann nicht vor dem Eis
zum Freunde machen.
Ja, Freunde machen. Also, ja,
anders als der Yuki.
Ja, der Yuki hat gesagt, er sei da zum Freunde machen und zum Gewinnen. Aber ja, wir werden es sehen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Liam Lawson jetzt nur weitere Freunde macht nach diesen zwei Rennen. Also.
Ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten, sagt man das so schön. Das habe ich nicht im Kopf gehabt. Das stimmt mit dem Stinkefinger von Liam Lawson gegenüber dem Perez. Ich habe das ja eigentlich nicht so unsympathisch erlebt. Vielleicht auch, weil er dann sehr schnell eine demütige Position eingenommen hat und gemerkt hat, oh, jetzt muss ich Gas geben. Also ich habe gerade auf mehreren Fronten ein Problem mit der ganzen Situation. Also erstens haben wir den Yuki fast nicht gerade leid, mhm, aber er steht jetzt vor einer blöden Aufgabe. Weil der Liam Lawson ist ja... warum ist der Liam letztes auserwählt worden für Red Bull fahrt und nicht der Yuki, der schon erstens viel mehr Erfahrung hat und zweitens gute Leistung gezeigt gegenüber alle seine Teamkollegen, Ricardo mit viel Erfahrung geschlagen, mhm, der Liam selber auch geschlagen. Oder man hört, ja, wie der Liam sei jünger und auf dem können wir mehr aufbauen. Ich behaupte, es geht erstens darum, dass der Liam hast halt mehr promoten. Blonde, Neuseeland, keine Ahnung. Weißt, der fällt mehr in das Schema irgendwie so Young White Boy irgendwie, yeah, und ist halt kein Asiat, blöd gesagt. Und ich glaube, bei Yuki ist einfach das Vorteil, ah, der lustige kleine Japaner, okay, den können wir behalten.
Der hässige Chihuahua.
Genau, der ist ganz lustig und so für das B-Team, aber sicher nicht für das A-Team. Oder?
Mm-hmm.
Und das ist so das Vorteil, das nervt mich auch. Aber es ist auch mit unter dem Fakt, dass der Yuki eigentlich ein Protégé und ein Jüngling ist von Honda und nicht von Red Bull. Er ist eigentlich kein Red Bull Academy-Fahrer, er ist ein Honda Academy-Fahrer. Darum ist er überhaupt in das Ganze eingekommen. Und wenn man den Ursprung auch anschaut und wenn Red Bull sich hätte zurückbesinnen in die eigene Academy und darum auch den Heidscher am Schluss genommen hat, der Colapinto unter anderem, nicht nur wegen dem, aber auch wegen dem, hat es ein bisschen Sinn gemacht für mich. Dem gesagt, der Liam, wenn es ja nicht rausschmeißen, frisch ja, los. Er geht ins B-Team und es hat geheißen, immerhin in der offiziellen Erklärung, der junge Liam Lawson mit erst 11 Rennerfahrungen, der kann jetzt im Jungteam ein bisschen Erfahrung sammeln und wir könnten ihn ja vielleicht eines Tages zurückholen. Ist fast nie passiert, aber could be, oder?
Ja, er ist nicht weg vom Feld.
Genau. Und beim Yuki ist es einfach, ja, erstens, das nächste Rennen ist Japan zufälligerweise. Ich behaupte fest, wenn Japan nicht das nächste Rennen ist, dann hätte jetzt der Liam noch ein bisschen behalten, aber es ist einfach zu cooler Moment gewesen, um den Cut zu promoten, wenn er jetzt gerade in Japan als japanischer Fahrer kann fahren. Honda hat sicher auch das Interesse bekundet dazu, wobei Honda hat wahrscheinlich nicht allzu viel sagen. Es ist das letzte Jahr, wo die beiden Honda und Red Bull zusammen ein Team bildet, weil nachher geht ja Honda zu Aston Martin. Nichtsdestotrotz, vielleicht hat man da eine Rechnung gemacht, wie viel Geld man kann verdienen, wie viel Käppchen man kann verkaufen, wo Yuki draufsteht und so weiter. Und aus dieser Überlegung heraus, dass ich das Gefühl habe, das ist ein Argument, kein Killing-Argument, aber ein sehr starkes Argument zum Einholen. Aber wie gesagt, wenn der Yuki jetzt auch quasi nicht schafft, das Auto zu behalten oder einfach zu fahren, gut, und das ist durchaus möglich, weil das Auto ist offenbar sehr schwierig zu fahren, dann ist seine Karriere wahrscheinlich aber eher vorbei als die vom Liam Lawson. Und das schießt
mich
ein bisschen
ab. Das schießt mich auch.
Oder? Das ist auch das Traurige von dem.
Also es tut mir ja schon allein für den Lawson. Ich meine, das ist ja mega die Demütigung, so sehr ich ihn nicht mag. Aber es tut mir halt schon ein bisschen leid, dass er jetzt halt einfach rausgeschmissen, genau, halt vom A-Team rausgeschmissen worden ist.
Aber ich kann sich immer rausschnurren und sagen, ja, weißt, ich habe nur 200 Zeit gehabt. Er hat das aber irgendwie gesagt, ich bräuchte jetzt mit Zeit, aber Zeit ist alles, was wir jetzt nicht haben. Der Red Bull hat Schiss, das ist sehr fest in der Konstruktionswertung. Jetzt probieren sie einfach halt mit dem Yuki Tsunoda. Ich meine, es sind ja letztes Jahr die Tests, beide Tests, sind ja gesehen, wer was kann. Wahrscheinlich haben beide mehr oder weniger etwas Ähnliches können, haben dann gleich den anderen genommen. Hey, wir werden es sehen, also für den Zuschauer und Zuschauerin, das ist cool. Eben, grosses Fragezeichen, wie kommt es, oder? Und who knows, vielleicht gibt es einen riesen Zufall und der Fahrstil sitzt dem Yuki gerade gut oder hat wirklich so eine Erfahrung, wo er innerlich darauf kann reagieren. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Perez ist kein schlechter Fahrer und hat es immer schlimmer gehabt. Der Albon ist kein schlechter Fahrer, hat es immer schlimmer gehabt. Der Gasly ist kein schlechter Fahrer. Die Liste ist elend lang, oder?
Ja.
Super Max Ricciardo, that pairing was quite a show. Danny Rick leaves Red Bull for the Frenchies at Renault. Then it's Gasly Albon, both of them a no-go. Finally replaced by a man named Checo. These are the Red Bull drivers. They get swapped mid-season for no good reason. These are the Red Bull drivers. They thought they made it, now they kind of hate it.
Der Alex Albon ist ja schon früheren Jahren gefragt worden, warum das Auto von Red Bull im Vergleich zum Max so schwierig zum Fahren sei. Und er hat dort, wie erzählt, schaut, der Max hat gerne ein Auto, das beim Einlenken sehr scharf einlenkt, sehr heftig und dafür das Heck ein bisschen rausziehen lässt. Also man muss das kontrollieren, aber er hat sehr gerne ein enges Fenster, wo das Auto einfach scharf einfahren kann. So. Und das Ding ist, hat der Albon auch gerne, sagt er, aber beim Max ist es wirklich auf einem höheren Level. Das ist wirklich so ganz minim, ein mega kleines Fenster, wo das Auto musst ganz genau so einfahren und dann verhebt es. Und wenn du es nicht genau dann machst, dann verlierst du es und dann drehst du dich und dann wirst du unsicher. Und mit der Zeit wirst du immer unsicherer. Versuchst immer mehr zu pushen, wie dein Kollege will immer mehr und du verlierst immer mehr den Anschluss und fühlst dich immer mehr unsicher. Und das ist im Lionel Lawson auch passiert. Er hat selber im Interview gesagt, es gibt ein sehr schmales Fenster, wo ich das Auto gut fahren kann. Und wenn ich das nicht verwitsche von Anfang an, dann verliere ich es, dann werde ich unsicher und dann gehst du auf Nummer sicher und dann was passiert, dann fahrst du langsam und dann wirst du eben 20. der Qualifikation. Aber lassen wir doch noch schnell, was der Albon damals im Originalton gesagt hat.
He has quite a unique driving style, actually. It's not that easy to get along with. I would say my driving style is a bit more on the smooth side, but I like a car that has a good front end, so quite sharp, quite direct. Max does too, but his level of sharp and direct is kind of another... It's a whole different level. It's eye-wateringly sharp. And to give people kind of maybe an explanation what that might feel like, but if you bump up the sensitivity completely to the max and you move that mouse and it's just darting across the screen everywhere, that's kind of how it feels. It becomes so sharp that it makes you a little bit tense. And so what ended up happening was you start off being a little bit behind, but not by much. And then as the season goes on, you know, Max wants this front end in the car. He wants his car to be sharper, sharper. And as it goes sharper and sharper, he goes quicker and quicker. And for you to catch up, you have to start taking a little bit more risk. And it just starts to snowball. And every time the car becomes sharper and sharper, you start to come more tense. And I think it's like any sport. If you start to not be in that flow state and you're having to really think about it, and every time you go into a corner, you don't know how it's going to react. You don't have that kind of, it doesn't work. It never works.
Eben die Unsicherheit, die immer entsteht, erzählt der Albon, wenn es im Float, wenn man einfach nicht selbstsicher ist, wie das Auto so schwierig zum Fahren ist. Du musst so präzise fahren wie der Max und sonst kann das niemand anders fahren. Das ist wie mühsam. Eigentlich wäre es an Red Bull, etwas an dem Auto zu machen oder wie es der Christian Horner selber mal gesagt hat, gegenüber dem Toto Wolff.
Change your car. You've got a problem. Change your fucking car.
So einfach wäre es. Aber ja, also change your car, Red Bull, jetzt bist du dran. Hey, du Yuki, vielleicht zum Abschluss von der Rubrik Pro und Contra, wir freuen uns eigentlich auf das Rennen mit ihm. Ich meine, ich hoffe, dass er mindestens, ich meine, sagen wir es so, wenn er nicht 20. wird in der Qualifikation, wenn er mindestens ins Q2 kommt.
Boah, ja, oder Q3.
Oder, und das ist schon cool, weil das ist jetzt beim Perez letztes, wenn er das nicht geschafft hat, ist schon mega übel gewesen, aber der Perez ist doch besser gefahren als der Liam Lawson.
Ja, ja, voll.
Jetzt muss der Yuki einfach Perez erreichen und dann ist schon mal gut, oder? Lustigerweise. Also, das
dann sind sie schon zufrieden, ja.
Aber genau, also, es ist schon mal besser als der letzte und dann können sie noch erfahren. Aber du hast mir heute etwas Lustiges gezeigt zum Yuki und zwar geht es ja einen Yuki-Song. Wo hast du das schon wieder gefunden? Auf TikTok irgendwie?
Auf TikTok, ja.
Irgendein Bub, der das aufgenommen hat?
Ein Bub, der der grösste Fan ist von George Russell und hat ihn einmal getroffen.
Hast du das, der nachher so eingespreizt hat?
Genau, der ist so herzig.
Und er hat auch einen Yuki-Song gemacht und der tönt so. Wie herzig. Und ja, jetzt gehen wir aber zum Schluss dieser letzten Rubrik von unserem wunderbaren Fans dann von den Boxcasts. Und zwar zum Fun Fact.
Und jetzt zum Schluss der Fun Fact.
Und wenn ja mindestens zwei Fun Facts, bei mir muss ich ein bisschen rausholen. Vor der Saisonbeginn war ja das mit den Fahrernamen schon gross. Wir haben die auf Instagram so Posts gesehen, die das ein bisschen verfolgen. Ich möchte euch mal die lustigsten Namen vorlesen von diesen Fahrern. Die heissen meistens nicht nur Yuki Tsunoda. Die haben ja vor allem die latinische Abstammung der Fahrer. Spanien, Portugal, Brasilien und so weiter haben meistens riesige Namen. Habe ich auch. Sage vielleicht zuerst mal, wie gross mein Name ist. Aber also es gibt ja den Oscar Jack Piastri, das ist ein bisschen lame und so.
Lame, so wie er.
Genau. Gut ausdrückt. Der Lewis Carl Davidson Hamilton.
Wie lag der?
Da kommt der Charles Leclerc aus Monaco, sehr prinzisch unterwegs, oder? Charles-Marc Hervé Perceval Leclerc. Alonso ist ganz normal. Alonso war auch kein reicher Typ, von einer ganz normalen Mittelklassefamilie gekommen und hat auch 0815 spanische Nachnamen. Fernando Alonso Diaz. Yuki Tsunoda heisst Yuki Tsunoda offenbar.
Krass.
Isaac Alexandre Hadjar. Also du hast so...
Der Franzose.
Genau, du hast da Algerien und Frankreich vereint. Passt auch.
Der ist die beste Jahre.
Der Ocon ist schon eindeutig von einer spanischen Familie gekommen, die auf Frankreich eingewandert ist. Esteban, José, passt auch. Jean-Pierre.
Der Hans-Peter.
Jetzt bist du zu Frankreich auf die Welt gekommen als spanisches Kind. Jetzt musst du einfach den Hans-Peter, den Jean-Pierre, oder? Wie könnte es anders sein? Esteban, José, Jean-Pierre. Ocon, Kelfan. Und dann der Oliver James Bierman.
Oh, das klingt richtig professionell.
Der Maximilian Verstappen. Maximilian. Liam Lawson. Bäh. George William Russell. Mega 0815 für England, aber
ja, aber so ein bisschen hochnäsig, wenn er manchmal wirkt.
George William. Ja, Prince William und George William. Andrea Kimi wissen wir, Andrea Kimi Antonelli. Mit vorher der Jean-Pierre gehabt, der Stefan José Jean-Pierre und sein früher best Kollege und nachher best Feind, schon seit Kindesalter sind die ja zusammen Kart gefahren und die Familie hat sich verstritten und mussten zusammen Alpin fahren, sind dann eingefahren, darum sind sie jetzt nicht mit dem Kollegen, weil sie halt wahrscheinlich bis das Ende vom Leben wird halbwegs verstritten bleiben. Der Red ist von Ocon, seinem Partner, der Gasly. Aber er heisst eben nicht Jean-Pierre, sondern Jean-Jacques. Auto jetzt sind es vereinlich. Jean-Jacques Gasly. Und der Jacques Douin heisst nochmal so. Gabriel Bortoleto Oliveira, so tun sie übrigens auf Portugiesisch. Nicolas Hülkenberg.
Da bin ich ja ganz überrascht, dass er Nicolas heißt.
Ja, Nicolas. Ja,
ja, es macht Sinn, aber gleich.
Aber das klingt schon ein bisschen angekommen. Also, ja,
so, das voll... ist ein bisschen Schulbub. So im Kart war es sicher so der Nicolas gewesen, und jetzt ist er so,
genau, weiss, so ein bisschen Feudaling wie Nicolas Hülkenberg aus Kanschluss. Irgendetwas. Der Alexander Albon Anzusinha. Und ansonsten ist er Portugiesisch, noch lustig. Er ist ja thailändischer Abstammung, aber in England aufgewachsen. Man weiß, dass die Spanier nicht in den Philippinen waren. Portugiesen sind wie überall gewesen. I don't know, wo das herkommt, aber spannend zu wissen. Der absolut längste Name, und das ist jetzt wirklich einer, der von einer sehr wohlhabenden Familie kommt. So wie er Spanisch redet, sein Madrilenischer ist ja schon ein bisschen so Niño Pico, das heisst also so ein bisschen High Class.
Und der mit den schönsten Haaren?
Der mit den schönsten Haaren, ich muss ganz fest atmen und ausholen, der hat wirklich, ich glaube, bei mir als Zahnnamen. Carlos Sainz Vázquez de Castro Senamornin con Rebollo, oder Rebollo Virto Moreno de Aranda, Don Per Uriel Lagoyría Pérez del Pulgar. Ohne
so
Witz.
Geil,
Carlos Sainz Vázquez, Castro Senamorin, con Rebollo, Virto Moreno, de Aranha, Don Per Uriel Goyiria, Perez de Pulgar.
Ja, hey, aber sorry, der braucht ja eine ganze Seite nur für seinen Namen im Pass, ne?
Ja, musst du dir vorstellen. Der Perez, sein ferner Cousin. Und zum Schluss eben dann noch der Stroll. Wieder heisst aber nicht Lance Stroll und sein Vater heisst Lawrence Stroll. Sie heissen Lance und Lawrence Strulovic. Strulovic, ich, wir wissen es in der Schweiz, wahrscheinlich serbokroatisch, sind sehr wahrscheinlich, wie so viele andere, auf Kanada ausgewandert und haben dort den Namen ein bisschen kanadisiert, ein bisschen angepasst. Kommt oft vor. Also die Strolls sind eigentlich im Pass Strulovic. Und ich finde das noch witzig, weil dann habe ich wie gemerkt, wir haben ja die Woche auch gesehen, übrigens Breaking News, der Bottas, Valtteri Bottas, den wunderbaren Valtteri, den du so gerne hast, wir wird ja wahrscheinlich Ersatzfahrer von McLaren.
Das hat er super gerne.
Er wird jetzt in Barcelona testen und der Hintergrund ist, das weißt du ja noch, dass der Pato O'Ward ist ja, glaube ich, IndyCar-Fahrer.
Genau.
Eigentlich der Ersatzfahrer von McLaren. Der Zach Brown ist ja Ami und wenn Ami-Fahrer werden, aber der wird wahrscheinlich nicht immer einspringen, weil er manchmal muss IndyCar fahren.
Voll.
Der Valtteri ist frei, ist zwei ja. Girls
also
Boys.
Ich wäre dafür, dass mal die zwei McLaren-Fahrer sich selber also nicht auslöschen, aber irgendwie...
Wäre wunderbar.
So wie irgendwie in Australien, dass der eine geht Rasenmähen und der andere verkackt sonst irgendwie. Und dann kommt zu der Bottas, der Superheld aus Finnland und rettet McLaren.
Bottas und Perez mit McLaren, wäre ein cooler Ding.
Boah, ja, hey, das wäre super. Und das die anderen zwei haben irgendwie...
Zwei. Sympathische Typen könnten von mir zusammen so einen Arschkalender rauf tun.
Ja, würde ich noch kaufen.
Siehst du? Also. Aber nur kurz das Ding zum Stroll. Weil die Strolls, also Aston Martin hat ja Ersatzfahrer seit zwei Jahren schon, der Felipe Drugovic, der brasilianische GP2-Meister von vor einem Jahr. Und der Drugovic ist anders als der Bortoleto, hat er nie ein Cockpit bekommen. Ist aber nach wie vor Ersatzfahrer, ist eigentlich ein guter Fahrer. Und dann habe ich mir überlegt, dass ihr am Drugovic festhaltet. Hat vielleicht auch einen Grund, dass man vielleicht auch in Cerber Creation Friends irgendwie gespielt hat. Die beiden sind ja ausgewandert auf Amerika, die andere auf Nordamerika, die andere auf Südamerika irgendwie ursprünglich natürlich. Und der Drugovic, oder, ist halt immer noch Ersatzfahrer bei Aston Martin, weil der Bottas wird nämlich als Ersatzfahrer offenbar von allen Mercedes-betriebenen Autos, also Williams ist auch in dem Dings, Mercedes sowieso, McLaren-Mercedes, aber nicht Aston Martin-Mercedes. Bei Aston Martin-Mercedes ruled halt der Drugovic. Und jetzt, mit dieser ewig langen Einleitung, kommt mein richtiger Fun-Fact. Das sind nicht die geilen Namen von den Fahrern, sondern mein absoluter Fun-Fact im Moment ist, ihr habt vielleicht mitbekommen, dass in Serbien jetzt die grossen Proteste stattfindet von den Studenten,
genau.
Studierenden. Und ich habe dann ein Bild gesehen, der NZZ die Woche von dem Protest, das Luftbild, und dann siehst du so serbische Flaggen überall und du siehst einfach eine Ferrari-Flagge in der Mitte.
Und ich habe gesehen und dachte, what the fuck.
Genau, habe ich auch gedacht, was läuft, was macht man in dem Moment? Man fragt seinen serbischen Kollegen, was das soll. Und mein serbischer Kollege in dem Fall, der Luca, der hat mir das erklärt, zum Glück. Luca war selber auch schon an Protest in der Schweiz und hat mir gesagt, in den 90er Jahren ist Ferrari in Serbien ein Symbol von Protest und Systemwechsel. Und zwar liegt das daran, dass damals, wo der Milošević Präsident war in Serbien und Diktator, wie man es sehen haben die Studierenden sich auch müssen treffen irgendwo. Und einer von diesen Studierenden hat eine Flagge gebraucht, um quasi Meeting Point abzumachen, in dem Sinne, dass es sich in dieser riesigen Menge findet. Und der Student war ein Ferrari-Fan.
Nein, oder?
Darum hat er eine Ferrari-Flagge mitgenommen, aufgeschwenkt. Und seitdem sind Ferrari-Flaggen bei allen Protesten in Serbien dabei,
so
als geil. Symbol.
So, nein, das
Fan
ist schon.
Vom Leis. Also, wenn das kein Out of the Blue Fun Fact ist,
ja,
dann.
Das ist der perfekte Fun Fact. Du hast gewonnen.
Aber du hast einen Fun Fact. Jetzt darfst du schnell mal erzählen.
Ja, ich habe ja letzte Folge erzählt von meinen Racing-Jackets, die ich habe. Und das letzte Mal habe ich so gedacht, ja, ich brauche mal wieder eine frische Regenjacke. Habe ich auf Zalando geschaut und die Träum-Regenjacke gesehen von Mercedes. Aber die gute ist zwar wasserdicht, aber kostet 400 höher. Also musst du fast nur einen Organhandel überlegen, dass du dir kannst leisten. Ja, aber da habe ich herausgefunden, dass ein Formel-1-Reifen sogar billiger ist wie eine Mercedes-Regenjacke. Nämlich habe ich kürzlich auf Tutti irgendwie einen Formel-1-Reifen gesehen für irgendwie 80 Stutz.
Das kann man im Vergleich noch zahlen.
Und wieso nicht eine Formel 1 Pneu daheim haben? Dann habe ich dem so geschrieben, hallo, habe ich einen aussuchen können. Dann sagte, ja, ist gut, ich soll nächste Woche vorbeikommen. Ja, und jetzt gehe ich nächste Woche zu dem in seine Garage, wo er irgendwie 10 verschiedene Reifen hat. Er hat dann gesagt, er hat noch einen von Daniel Ricciardo, Original, aber 980 Stutz.
Krass.
Das ist dann und dann schon so ein bisschen Mercedes-Regenjacke-Spektrum innen.
Wo wohnt der Typ?
Irgendwo Laufenburg an der Grenze.
Ah, nicht einmal so
Deutschland, Schweiz, also schon recht nah von mir.
Auf der deutschen Seite, oder?
Ja, von der deutschen Seite.
Mega witzig.
Hat irgendwie so eine Garage, oder ich sehe, es ist räumlich, keine Ahnung.
Nimm das Mikrofon nicht unter jeden Menschen.
Ja, dann kann ich ihn gerade interviewen und nachher die nächste Folge einblenden. Ich bin mir jetzt noch überlegen, was ich mit dem Reifen eigentlich will machen. Ja, und ich habe aber gesehen, es gibt noch andere Leute, die auch so Reifen haben und ein Couch-Tischchen machen, aber die verlangen 600-700 Stutz für den Spass. Dann also dachte ich, ja gut, ich kann jetzt für 80 Stutz meinen eigenen Couchtisch machen.
Genau, und dann verkaufe ich für 700 Stutz
ja,
zum Beispiel.
Vielleicht ist das ein neues Geschäft. Was meinst du?
Es ist eine Anlage, habe ich gemerkt. Ja. Ich habe dann angefangen zu googeln, wie ich kann. Du hast ja gefragt, Anni, willst du eigentlich? So, nein, ist gut, danke. Ich meine, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Reisen mache. Obwohl 80 Franken ist schon zahlbar. Aber
ja, aber komm, du hast ja voll Maisreifen nachher in der Hütte.
Ich meine, ich finde ja, ich bin ja fern und alles, aber was will ich mit so einem Reifen in der Hütte?
Es ja, ist doch nur Weg. Ich meine, du hast damals auch ein Poster vom sauberen Auto an der Wand. Ja, ist dann halt einfach
erstens Geschenk bekommen und zweitens.
Ja, gut, ich schenke dir einen auf den Geburtstag.
Ein Reifen?
Ja.
Was mache ich mit dem? Sorry,
ja, ja, hast du eine grosse Wohnung?
Nicht wirklich. Also, ja, keine Ahnung. Aber weiß nicht, ich weiß gar nicht, was ich denn mache.
Hast du ein Blümchen?
Ja, ja.
Dann stellst du die Blumen rein. Das Blumentopf. Stell dir vor, so, ja, ich habe daheim eine Form Eisreifen
als Blumentopf. Also, ungern wäre es nicht. Aber ob ich das wirklich brauche, mag ich es erst.
Ich schicke dir ein Foto, dann kannst du aussuchen.
Was ich gesehen habe, ist, dass es gab so Auto auf Form Eisreifen sind, die bringen so eine gute Geldanlage, was Rendite betrifft. Weil ich habe dann angefangen zu googeln, ja gut, ich bin der beste Wissen Dani, der immer hinter schaut, wo der früheren Zeit von der Form Eis. Ich habe geschaut, ja, wie viel kosten dann so die Älteren? Wie viel ist 80 Schutz so günstig, wie es halt so neue Pirelli-Reifen ist, was es halt in der neuen Zeit gibt, in der Aktualität. Und dann habe ich gesehen, also die Bridgestones und Michelins von den 2000er Jahren, die nicht so ewig lang her ist, die kosten schon 400 Franken.
Was?
Und dann habe ich vorher gegoogelt, versucht irgendeinen von den alten Goodyears zu finden und knapp noch einen gesehen für 650 Franken. Goodyear werden so 90er oder sogar 80er Jahre. Ja, also einfach mit der Reifen für 80 Franken heimnimmst, entweder machst du ein Tischchen draus und verkaufst ihn für 700 Stutz, oder du paltest ihn brav, sauber und dass er nicht irgendwie zusammengeht und verkaufst ihn in 20, 30 Jahren und hast schon keine coole Rendite gemacht. Überleg, vielleicht ist das das, was der gute Herr aus Laufenburg macht.
Ja, vielleicht ist das seine Geschäftsidee.
Hey, auf jeden Fall eine gute Geschäftsidee. Oder wie der Charles Leclerc würde sagen,
nothing, just an incident on the race.
Nicht auf der Flur, ich hätte auch müssen bringen.
Ach, liebs.
Ja, und ich glaube, damit wäre unsere wunderbarste, die zweite Folge von unserem Fast and Furious Boxcast schon wieder vorbei. Soraya, hast du noch letzte Worte für unsere Hörerschaft?
Ja, wie der mein Pneu aussieht, könnt ihr nächste Woche auf unserem Instagram-Account fastandfondue.boxcast sehen. Und dann wollte ich mich noch bedanken bei Kanal K, weil wir ja hier dürfen unseren Podcast aufnehmen, was mega super ist und könnt voll profitieren von diesen super Studios.
Danke vielmals, Radio Kanal K in Aarau.
So, Box, 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 Box.
Und dann verabschieden wir euch da. Die zweite Folge ist im Kasten. Ich hoffe, ihr habt viel Spass gehabt beim Zuhören.
Und noch gut bewertet auf Spotify. Gebt uns bitte 5 Sterne.
Das hilft uns, dass wir auch bekannter werden, dass wir mit anderen Leuten auch weiterhören und vielleicht mal so einen Reifensponsor oder who knows. Wir sind auch sehr darauf bedacht und wir bekommen sehr gerne coole Feedbacks. Also schreibt das einfach. Sicher lustig. Wir sind sehr gerne da bei uns in der Aufnahme erwähnen beim Boxcast. Und ja, verabschieden wir uns da, wie es sich gehört, am Mikrofon der Besserwisser Dani
und Boxeluder Soraya.
Tschüss zusammen, macht's gut.
Adios.